HR Info. Hessen.
In großen Städten und Ballungsgebieten gibt es ja bekanntlich nicht genug Wohnungen, zumindest bezahlbare Wohnungen. Deshalb müssen viele Mieter auch so einiges in Kauf nehmen. Von Mietercastings bis hin zu horrenden Preisen. Doch was jetzt die Bewohner eines Mietshauses in Darmstadt erleben müssen, das ist der reinste Horror. Und das ist nur eines unserer Themen heute in HR Info Hessen. Ich bin Anna Magel. Seit 2 Jahren schon lässt der Wohnungskonzern Vonovia ein Mietshaus in Darmstadt modernisieren. Und das hat unangenehme Folgen für die Bewohner. Sie müssen mit Lärm, Schmutz und feuchten Wänden zurechtkommen. Jetzt brach in einer der Wohnungen sogar ein Stück Decke heraus und stürzte auf das Sofa der Mieter. Wolfgang Hettfleisch mit der ganzen Geschichte.
Janine Maul wohnt jetzt eine Etage tiefer. Bei ihrer Mutter im 3. Stock. Ihr blieb nichts anderes übrig. Ihre Wohnung liegt unterm Dach. Und weil das Haus in der Darmstädter Innenstadt modernisiert wird, ist das Dach offen. Mit dramatischen Konsequenzen für Janine Maul.
Vor etwa 5 Wochen kam ich von der Arbeit heim und habe gemerkt, dass es komisch riecht in der Wohnung. Und dann habe ich schon gemerkt, wie es neben mir runtertropft. Innerhalb von 3-4 Stunden stand dann so hoch das Wasser.
Die junge Frau rief die Hotline des Vermieters Vonovia an und bekam Erstaunliches zu hören.
Hilfe kam dann erst nächsten Tag gegen 10 Uhr. Weil mir gesagt wurde, dass das kein Notfall ist. Ich weiß nicht, was in den Augen der Vonovia ein Notfall sein soll. Vielleicht muss es da brennen.
Der Sarkasmus zeigt, wie sauer die Mieterin ist. Und vielen ihrer Nachbarn geht's nicht anders. In einer Wohnung ist gerade ein Teil der Decke eingestürzt und aufs Ecksofa im Wohnzimmer geknallt. Das Ehepaar, das dort wohnt, saß gleich nebenan in der Küche. Die städtische Bauaufsicht hat heute für den Abriss der alten Dachaufbauten ein vorläufiges Bauverbot verhängt. Die Arbeiten am Haus haben vor 2 Jahren begonnen. Alte Bäder blieben unangetastet. Stattdessen gab es für kleine Wohnungen einen 2. Balkon. Auch bei Wolfgang Deusser.
Ich habe 35 Jahre da gewohnt. Ich habe nie das Bedürfnis gehabt, auf der Nordseite einen Balkon zu haben.
Logisch sei die Maßnahme nur aus Sicht der Vonovia, sagt Deusser, der inzwischen weggezogen ist.
Weil das eine Art ist, auf billige Weise mehr Miete zu verlangen. Also eine Mieterhöhung zu begründen.
Auch Margit Heilmann vom Mieterbund Darmstadt machen die zusätzlichen Balkons ziemlich fassungslos.
Wenn jemand so eine kleine Wohnung hat und kriegt einen 2. Balkon hingebaut, ohne Sinn und Verstand nach meinem Dafürhalten, dann hängt es einfach nur damit zusammen, dass zum einen Miete erhöht werden soll, aber ich denke auch perspektivisch einfach bei Neuvermietungen damit geworben wird und damit werden Mieten in die Höhe getrieben.
Vonovia hat sich bislang zur Situation im Darmstädter Haus nicht geäußert. Mieterin Janine Maul zieht im September um. Genug ist einfach genug.
Man wacht nachts jede Stunde auf, guckt in jede Ecke. Man ist ja nur damit beschäftigt, jede Ecke an der Decke anzuschauen, ob es wieder irgendwo nass wird.
Ihre Mutter bleibt, mangels Alternativen. Und auch im 3. Stock wird's an der Decke feuchter und feuchter.
Der Wohnungskonzern Vonovia lässt in Darmstadt ein Wohnhaus modernisieren. Für die Mieter ist das Haus seitdem eigentlich unbewohnbar. Sogar ein Stück Decke ist herausgebrochen und auf das Sofa der Mieter gestürzt. Über diesen Fall hat uns HR-Reporter Wolfgang Hettfleisch informiert. Ja, und dass einige Mieter unter solchen Bedingungen leben müssen und sich sogar nicht trauen, Mietminderung zu beantragen, das ist ja letztlich eine Folge des Wohnungsmangels. Die Stadt Wiesbaden zum Beispiel versucht jetzt Abhilfe zu schaffen, indem sie einen neuen Stadtteil plant. Die Sache hat nur einen Haken. Dieser Stadtteil soll in einem Fluglärmgebiet liegen. Denn ganz in der Nähe, in Wiesbaden-Erbenheim, liegt der Flughafen der US-Armee. Von dort starten Hubschrauber, Learjets und andere Flieger. Andrea Bonhagen mit den Einzelheiten.
Ready?
Hier hebt ein Learjet ab. Die Stadt- und Landebahn ist 1,5 Kilometer vom geplanten Ostfeld entfernt. Das Flugzeug wäre von den Häusern 50 Meter entfernt und schon 300 Meter hoch, schätzt Roland Stöcklin von der städtischen Entwicklungsgesellschaft SEG der Stadt Wiesbaden.
Der Höhengewinn ist da ja schon relativ schnell. Wir sprechen hier also von zugelassenen 20.000 Flügen im Jahr. Im Moment sind es ja so um die 9.500, die im Jahr tatsächlich stattfinden.
Die Wiesbadenerin Sabine Maritzen wohnt in der kleinen Siedlung vor Biele im Grünen. Direkt neben dem geplanten neuen Stadtteil. Sie engagiert sich in der Bürgerinitiative Hände weg von Oskar gegen das Neubaugebiet. Fluglärm, sagt sie, kommt nicht nur von den Amerikanern.
Wir hören die Maschinen, die von Frankfurt kommen und auf dem Weg nach Frankfurt sind. Und insofern haben wir einen Grundlärmteppich. Die Hubschrauber, ja, natürlich, die nehmen sie deutlich war, wenn es im Rahmen von diesem Summer Night Flight Program ist, also die Übungsflüge.
Neben dem Fluglärm gibt es auch ein Sicherheitsproblem. Flugzeuge können verunglücken. Dass hier überhaupt Häuser geplant wurden, kam so. Vor 2 Jahren begannen die Planungen. Ein Planer schlug ein Zentrum vor mit einem Ortskern mit Bäckerei, Metzger und Kirche. Das Neubaugebiet sollte um dieses Zentrum herumliegen. Geht so nicht, lautete die klare Stellungnahme der Amerikaner. Die SEG reagierte.
In unmittelbarer Verlängerung der Start- und Landebahn den Bereich frei von Bebauung zu belassen, das macht Sinn und haben in dem Bereich dann etwas reduziert und glauben so, die Interessen der Amerikaner gerecht zu werden.
Keine Häuser mehr direkt unter der normalen Flugroute. Das Problem ist aber, es gibt noch eine andere Flugroute für Sichtflüge. Da werden die Instrumente ausgeschaltet und die Piloten fliegen auf Sicht zur Übung, damit sie das im Notfall können. Die Amerikaner wollen bisher Neubauten unter ihrer Sichtflugroute nicht akzeptieren.
Eine Bebauung sollte, wenn überhaupt, in ausreichender Entfernung zu den Routen erfolgen, um sicherzustellen, dass gesetzliche Lärmpegel durch den Flugbetrieb nicht überschritten werden.
Es gelte neben dem deutschen auch das strenge amerikanische Recht. Man sei dabei, mögliche Folgen einzuschätzen. Roland Stöcklin von der SEG rechnet mit Kompromissen.
Das sind Gespräche, die wir da führen müssen, dass die Sichtflugrouten vielleicht abgeändert wird. Wir sind aber zuversichtlich, dass wir das schaffen. Jede Projektentwicklung zeichnet sich dadurch aus, dass es am Anfang jede Menge Probleme gibt.
Sabine Maritzen von der Bürgerinitiative ist dagegen skeptisch.
Wie weit die Amerikaner in der Lage und bereit sind, diese Korridore zu verändern, wage ich zu bezweifeln. Das glaube ich eher nicht.
Bleiben die Amerikaner bei ihrem Nein, wäre das Ende des Projekts Ostfeld.
Die Wohnungsnot ist so groß, dass die Stadt Wiesbaden einen neuen Stadtteil plant, und zwar in einem Fluglärmgebiet. Infos dazu hatte hr-Info-Reporterin Andrea Bonhagen.
hr-Info, Hessen.
Sie hören die Sendung hr-Info Hessen mit Anna Magel. Mit prall gefüllter Schultüte und dem neuen Ranzen auf dem Rücken ging's für die ABC-Schützen zum ersten Mal zur Schule. Rund 55.000 Kinder sind diese Woche bei uns in Hessen eingeschult worden. Und die Eltern hoffen natürlich, dass sie ihre Kinder in gute Hände geben, dass ihre Sprösslinge bestmöglich ausgebildet werden. Doch dafür muss es erstmal genug Lehrer geben. Seit Jahren wird ja gerade an Grundschulen über Lehrermangel geklagt. Und wir wollten wissen, wie die Situation zu Beginn des neuen Schuljahres aussieht. Thomas Korte hat sich in 2 Schulen im ländlichen Waldeck-Frankenberg umgehört. Und ein Schulleiter berichtet zunächst mal Positives.
Schon vor den Sommerferien sind wir komplett ausgestattet worden mit Lehrern. Das hat alles, toi toi toi, muss ich wirklich sagen, in guter Zusammenarbeit mit dem Schulamt geklappt.
Die erste Woche scheint für Jörg Thiele, den Schulleiter der Humboldt-Schule Korbach, perfekt geregelt. Und damit auch der Start der 370 Schülerinnen und Schüler in der Grundschule mit Förderstufe, Klasse 5-6. Aber
Musik ist bei uns ein Mangelfach, Englisch, wo man immer gucken muss, dass man entsprechend Leute dafür bekommt. Und grundsätzlich ist die Problematik hier an der Humboldt-Schule die, dass wir ja eine Grundschule mit Förderstufe sind, ich aber schwierig an Sekundarstufenlehrer komme, weil hier eben nur die 5. und 6. Klasse ist.
Ortswechsel, Waldeck-Sachsenhausen am Edersee, eine Mittelpunktschule mit verbundener Grundschule. Das sei ein großer Vorteil, so Konrektorin Brigitte Tritsch.
Letztendlich haben wir uns gerettet und wir uns Stunden aus der Sek 1 nehmen konnte und ich mir auch die Lehrer ausgesucht habe, die ich da kenne.
Dennoch fehlt für die 130 Kinder eine Lehrkraft für den Ganztagsbereich. Dafür stehen nur 4 Stunden aus dem Stellenplan zur Verfügung. Das mehr muss aus dem schuleigenen Budget dazugekauft werden.
Wen kriegt man da? Und es ist auch im ländlichen Bereich nicht so einfach. Ich habe sehr nette Frauen, sehr nette Männer, die uns helfen. Aber letztendlich, wenn wir auf ein Bildungsangebot hinaus wollen, muss man da natürlich was tun.
Nett, engagiert, aber eben nicht ausgebildet, so die Feststellung der Konrektorin. Und es kommt erschwerend hinzu.
Das sind alles Leute, die nur kurz kommen. Die Kontinuität ist halt nicht so. Und es ist schwieriger, Leute hierher zu kriegen.
Auch wenn zu Beginn vieles zunächst zu laufen scheint. Die Probleme beginnen, wenn aus welchem Grund auch immer eine Lehrkraft ausfällt, ersetzt werden muss. Dann bekommt auch Jörg Thiele an der Korbacher Humboldt-Schule Sorgenfalten.
Gerade wenn ich mir 4. Klasse oder so vorstelle, da geht es um die Weiterführung in den Schulen und da fällt mir ein Englisch- oder ein Mathelehrer längerfristig aus, Deutsch genauso, dann gibt es Probleme, da adäquaten Ersatz zu bekommen.
Ein weiterer weiteres Problemfeld: Inklusion. Gemeinsamer Unterricht von Kindern mit und ohne Beeinträchtigung. Im bestehenden Schulsystem eher schwierig.
Ich denke, dass da auch von der Politik mehr Ressourcen reingegeben werden müssen. Manpower, die Förderzentren bemühen sich zwar, die Stunden entsprechend zu verteilen, aber das sind im Grunde genommen zu wenig.
Ein Manko für kleine Grundschulen zudem die sogenannte Teilungsgrenze. Erst ab 26 Kinder können in zwei Klassen gebildet werden. Da werde nicht geschaut, mit welchen Problemen Kinder eingeschult werden, sprachliche Schwächen, Verhaltensauffälligkeiten und so weiter.
Man kann einfach nicht sagen, wir teilen einfach eine Klasse anders. Im nächsten Jahr habe ich vielleicht 26 Kinder, die alle toll laufen, die kann ich locker in eine Klasse tun. Also diese Flexibilität, die gibt Wiesbaden überhaupt nicht her und da hat das Schulamt auch keine Chance. Sie kriegen ja auch nur die Zuweisung.
Nachholbedarf oft auch im baulichen Bereich der Grundschulen. Sie platzen oft aus allen Nähten und sind in Sachen Digitalisierung ziemlich unterversorgt.
Thomas Korte über die Situation an hessischen Grundschulen. Da gibt es ja noch einiges zu verbessern. Immer wieder wird über Lehrermangel geklagt. Doch genau das stellen einige Politiker in Frage. Ob es wirklich einen Lehrermangel bei uns in Hessen gibt, darüber gibt's jetzt Streit im Landtag. Aus Wiesbaden berichtet Andrea Löffler.
Immer wieder hört man in Hessen Klagen über Lehrermangel und Unterrichtsausfall, gerade an den Grundschulen. Nur an Zahlen festmachen lässt sich das nicht, denn das Kultusministerium erhebt, anders als andere Bundesländer, grundsätzlich keine Zahlen dazu. Begründung: Es gebe keinen Lehrermangel und damit auch keinen mangelbedingten Unterrichtsausfall, was die Opposition mehr als bezweifelt. Außerdem sei die Erfassung sehr aufwendig und wenig sinnvoll, sagt Kultusminister Alexander Lorz.
Was definiert man eigentlich als Ausfallstunden? Und vor allem, was sind auch Stunden, wo man sagt, da müssen wir damit arbeiten, dass das nicht passiert? Ich nenne das Beispiel etwa der Klassenfahrt, die natürlich rechnerisch zu Ausfallstunden führt, aber deswegen will ja niemand Klassenfahrten abschaffen.
Ein einziges Mal machte sein Ministerium eine Ausnahme von dieser Position und nannte Zahlen. Vor 2 Jahren. Damals wandte sich Lorz direkt an rund 1600 Lehrer im Ruhestand und bat sie um einen erneuten Einsatz im Schuldienst. Die Berechnungen hätten gezeigt, dass nicht alle von den knapp 2000 neuen Lehrerstellen, die das Land geschaffen habe, besetzt werden könnten. Etwa 200 bis 300 Lehrkräfte drohten in hessischen Grund- und Förderschulen laut Kultusministerium damals zu fehlen. Schuld an dem großen Lehrerbedarf seien, so hieß es damals, nicht nur der Ausbau der Ganztagsschulen und der inklusive Unterricht, sondern vor allem die Ankunft vieler Flüchtlinge, so Lorz vor 2 Jahren.
Das hat ja allein in Hessen zu über 25.000 neuen Schülerinnen und Schülern, Seiteneinsteigern geführt. Und das muss natürlich alles entsprechend mit Lehrkräften hinterlegt werden.
Mittlerweile habe sich die Situation an den hessischen Grundschulen aber insgesamt entspannt, betont das Kultusministerium heute. Unter anderem habe man viele Quer- und Seiteneinsteiger für den Unterricht gewinnen können. Zwar sei die Situation in Frankfurt noch immer angespannt, das liege aber auch daran, dass so viele Menschen nach Frankfurt zögen. Insgesamt sei die Lage an hessischen Grundschulen aber entspannt. Maike Wiedwald von der Lehrergewerkschaft GEW erlebt das anders.
Also es ist wirklich so, dass es viele Schulen gibt, die auch ihre Stellen überhaupt nicht mehr besetzen können. Es gibt berufliche Schulen, es gibt Grundschulen in bestimmten Regionen, in bestimmten Städten, da ist Frankfurt ein Beispiel. Es gibt Förderschulen in bestimmten Bereichen, die einfach keine Stellen mehr besetzen können, weil es nicht ausreichend Bewerber und Bewerberinnen für diese Stellen gibt.
Doch Kultusminister Lorz blieb auch auf seiner traditionellen Pressekonferenz zum Schulbeginn am vergangenen Donnerstag dabei. Es falle in Hessen kein Unterricht aufgrund von fehlenden Lehrkräften aus. Mit konkreten Zahlen belegen konnte er diese Aussage allerdings nicht. Immerhin hat Lorz am vergangenen Donnerstag angekündigt, zum Wintersemester zusätzliche Studienplätze zur Ausbildung von Grund- und Förderschullehrern zu schaffen. An den Universitäten Frankfurt, Gießen und Kassel kämen noch einmal 135 Plätze für das Grundschullehramt dazu, so Lorz. Damit steige die Zahl der Studienplätze auf 1200. Ob neue Studienplätze allerdings ausreichen, die Lehrerversorgung an den hessischen Grundschulen sicherzustellen, das wird im Landtag lautstark bezweifelt.
Das Thema Lehrermangel an Grundschulen sorgt für Streit im hessischen Landtag. Andrea Löffler hat uns darüber informiert. Sicher haben Sie das auch schon mal gesehen. Weiß gestrichene Fahrräder, die wie verloren am Straßenrand rumstehen. Dahinter stecken traurige Geschichten. Denn solche Ghostbikes, auf Deutsch Geisterfahrräder, erinnern an Radfahrer, die bei Unfällen gestorben sind. Auch in Frankfurt gibt es diese Geisterfahrräder. Und diese Woche ist ein neues aufgestellt worden. HR-Inforeporter Marcel Sommer war dabei.
Marion Rudloff steht mit ihrem Mann mitten auf der Europaallee. Genau hier ist vor 2,5 Wochen ihr Nachbar gestorben. Der 34-Jährige war auf dem Rad unterwegs und wurde von einem abbiegenden Lastwagen umgefahren. Jetzt erinnert ein weiß gestrichenes Ghostbike an den Getöteten.
Ja, es war ein Schock. Wir fahren hier mit dem Fahrrad jedes Wochenende vorbei. Und in Theorie hätte es jeden von uns erwischen können.
Immer wieder werden Radfahrer von abbiegenden Lastwagen angefahren, denn sie sind oft in deren toten Winkel unterwegs. Peter Josiger von der Initiative Ghost Bikes Frankfurt.
Wir möchten einfach, dass die Menschen, die da ums Leben kommen, nicht vergessen werden. Und dass es nicht vergessen wird, dass im Jahr 2019 immer noch Menschen im Straßenverkehr auf dem Fahrrad sterben, obwohl es absolut vermeidbar ist.
In Frankfurt gab es letztes Jahr laut Polizei 7 Tote bei Fahrradunfällen. Vielen Radfahrern macht das Angst. Alexandros Tamthelen.
Die Autos sitzen hinter uns, beschleunigen und fahren über Rot, weil sie quasi 10 Sekunden Zeit sparen wollen. Das ist etwas, was wir halt immer wieder spüren, dass die Leute ihre Zeit wichtiger nehmen als unser Leben auf dem Fahrrad.
Die Fahrradaktivisten fordern, dass sich etwas ändert, um solche Unfälle zu verhindern. Zum Beispiel, dass Abbiegeassistenten für Lastwagen zur Pflicht werden. Und sie wollen eine bessere Infrastruktur. Astrid Vogler.
Dass die Radfahrwege einfach sicherer werden, dass das ganze Radnetz hier in Frankfurt besser ausgebaut wird, Radwege nicht einfach ein Ende nehmen und man einfach wieder auf die Straße fahren muss, zusammen mit den Autos und natürlich gegenseitige Rücksichtnahme.
Die Aktivisten hoffen, dass durch ihr Engagement irgendwann keine Radfahrer mehr im Straßenverkehr sterben müssen.
Marcel Sommer über Ghostbikes. Die weißen Fahrräder stehen an Straßenrändern und erinnern an Radfahrer, die bei Unfällen gestorben sind. Ja, und wer einen Unfall verursacht, der muss natürlich an der Unglücksstelle bleiben, um möglicherweise Verletzten zu helfen und auf die Polizei zu warten. Doch viele Autofahrer denken sich stattdessen nichts wie weg. Bei uns in Hessen kommt es immer häufiger zu Fahrerflucht. Im letzten Jahr hat die Polizei fast 44.000 Fälle gezählt. Das sind rund 2.000 mehr als noch im Jahr 2016 zum Beispiel. Die meisten davon waren Unfälle mit Sachschäden, aber es wurden zum Teil auch Menschen verletzt und dann vom Unfallverursacher einfach zurückgelassen. Einer davon war der damals 11-jährige Leonard aus dem südhessischen Lampertheim. HR-Info-Reporterin Anna Vogel schildert den Fall.
Im vergangenen Oktober will Leonard mit seinem Fahrrad in Lampertheim zum Kanutraining fahren. Es ist nachmittags, als er an einer Kreuzung die Straße überquert. Seine Fußgängerampel zeigt grün. Dann überfährt ein Auto die eigene rote Ampel, prallt gegen ihn und stößt ihn vom Fahrrad, erzählt Leonard.
Ich bin dann auf dem Boden rumgekrochen, habe versucht, auf die andere Straßenseite zu riechen.
Glücklicherweise ist er nur leicht verletzt, hat Schürfwunden am Bein. Leonard glaubt, dass die Fahrerin ein Kind im Auto hatte. Er erinnert sich, dass sie kurz stehen geblieben ist, bevor sie dann mit quietschenden Reifen davonfuhr. Sein Vater ist sich sicher.
So fährt niemand normal los. Das ist schon ein Indiz für mich dafür, dass sie wusste, was passiert ist.
Nach dem Unfall schiebt Leonard sein kaputtes Rad zum Training. Das vordere Rad ist so verbogen, dass es nicht mehr rollt. Lenker und Lichter sind ab. Er erzählt seinen Eltern erst später, was passiert ist, so seine Mutter Tatjana Volkmann.
Weil er Angst hatte, dass er Fehler gemacht hat.
Die Polizei nimmt den Unfall auf. Ein Zeuge kann später den entscheidenden Hinweis liefern. Die Fahrerin wird angeklagt. Davon wissen die Volkmanns aus einem Schreiben vom Gericht. Auf einen Termin für den Prozess warten sie noch immer. Tatjana Volkmann hat sich für die Zwischenzeit mehr erhofft.
Dass man sagt, es tut mir leid, es war das und das oder ich war überfordert. Wir sind alles Menschen, aber gerade im Kind nicht zu helfen, ist nicht in Ordnung.
Für die Volkmanns hat sich seit dem Unfall vieles verändert. Seine Mutter erzählt, dass Leonard erst vor kurzem abends auf dem Rad mit Freunden losgefahren sei. Kurz darauf hätte sie ein Martinshorn gehört.
Mein Mann ist ihm dann gleich hinterhergefahren und hat geguckt, weil man ganz einfach viel ängstlicher ist, ob schon wieder irgendwas passiert.
Leonard ist inzwischen 12 Jahre alt. Grünen Ampeln vertraut er heute weniger als vor dem Unfall. Und auch wenn das Bein verheilt und das Fahrrad ausgetauscht ist, bleibt trotzdem etwas zurück.
Es macht mich einfach traurig, dass Leute sowas machen können. Vor allem die Leute, die selbst Kinder haben. Sie wusste ja, dass sie mich angefahren hatte.
Immer wieder flüchten Autofahrer, nachdem sie einen Unfall verursacht haben. Letztes Jahr gab es in Hessen rund 44.000 Fälle von Fahrerflucht. Einen davon schilderte uns HR-Inforeporterin Anna Vogel. Das Wetter hatte zwar nicht ganz mitgespielt, trotzdem zog es Donnerstagabend wieder tausende Besucher zur Frankfurter Bahnhofsviertelnacht. Und auch unsere Reporterin Marie-Kathrin Fromm war dabei. Sie hat sich mit den Besuchern unterhalten und sie gefragt, was sie an der Bahnhofsviertelnacht so fasziniert.
Du hast hier das Dreckige von Frankfurt, die Junkies, das Rotlichtviertel. Und du hast trotzdem noch sehr viele Banker hier unterwegs. Die Mischung macht das einfach aus.
Also wir haben eine Führung in der Fixerstube gemacht, wo auch Sozialarbeiter tätig sind. Und es war schon ein bisschen ergreifend für mich persönlich, das mal zu sehen und zu erfahren, wie das so läuft.
Bleibt spannend, wie sich dieses Viertel entwickeln wird.
Soweit die Besucher der diesjährigen Bahnhofsviertelnacht in Frankfurt. Ja, und das Frankfurter Bahnhofsviertel ist berühmt und berüchtigt, und zwar über die Stadtgrenze hinaus. Der Stadtteil ist Geschäftsmeile, Partyort und Multikulti-Viertel zugleich. Dort treffen Hipster auf Junkies, Szenebars treiben die Mieten nach oben. Und dazwischen Armut, Drogen und Elend. Im Bahnhofsviertel prallen Gegensätze aufeinander. Und unsere Kollegin Selina Rust hat Menschen getroffen, die im Viertel leben. Und jeder von ihnen hat einen ganz eigenen Blick auf den Stadtteil.
Es ist gemütlich im Frühstücksraum des Hostels Five Elements in der Moselstraße. Hier läuft Musik, auf den Tischen stehen frische Blumen und die Gäste können es sich auf der Couch bequem machen. Vor den Fenstern des Hostels ein ganz anderes Bild. Prostituierte, Obdachlose, Drogenabhängige. Auf diesen Anblick würde der Betreiber des Hostels, Peter Weißbach, gerne verzichten.
Ich will nicht, dass mir hier ein sterbender Drogenkranker irgendwie vorm Eingang rumliegt. Natürlich will ich es nicht. Also das wollen meine Gäste auch nicht. Niemand will das. Also niemand will das Elend sehen. Ich denke, das ist auch ein legitimes Interesse.
Hallo. Mein Lieber.
Ja.
Der Druckraum des Drogennotdienstes ist nur eine Straße weiter. Hier können sich Drogenabhängige unter hygienischen Bedingungen einen Schuss setzen, eines der Notbetten zum Schlafen nutzen oder am Methadon-Programm teilnehmen. So wie Wessner.
Ich muss immer Wasser damit einmischen, damit ich es trinken kann.
Heute ist sie 38, aber mit 12 Jahren fing die Abhängigkeit an, erzählt sie, mit Beruhigungsmitteln. Jetzt kommt sie jeden Tag zur Methadonvergabe.
Ich habe dann auch kein Verlangen nach Heroin. Wenn du Methadon kriegst, darf man kein Heroin mehr nehmen.
Gegen den Vorwurf, das Bahnhofsviertel zu attraktiv für Junkies zu machen, wehrt sich der Leiter der Drogennothilfe. Für Wolfgang Barth ist das reine Überlebenshilfe.
Wir müssen akzeptieren, dass wir auch in diesem Stadtteil hier mit Drogenabhängigen in Zukunft leben müssen und werden. Und das werden auch alle diejenigen akzeptieren müssen, die hier neu nach Frankfurt kommen mit einer Erwartungshaltung, dass dies ein Stadtteil ist, in dem sie nicht konfrontiert werden.
Wer hat hier im Bahnhofsviertel seinen Platz? Wer darf noch bleiben und wer muss gehen? James Ardenist betreibt gemeinsam mit seinen Partnern mehrere hippe Restaurants im Viertel. So auch das Stanley Diamond. Gehobene Gastronomie, teure Speisekarte.
Hier, wo das Stanley Diamond sitzt, war eine Kriegsruine, die über Jahrzehnte leer stand. Von daher verdrängen wir nicht. Wir sorgen vielleicht dafür, dass mehr Leute in dieses Viertel kommen. Aber das Bahnhofsviertel ist genauso ein Viertel wie jedes andere Viertel in Frankfurt. Und für uns das Viertel, was Frankfurt am meisten repräsentiert.
Abends öffnet ein alteingesessener Laden im Bahnhofsviertel. Der Stripclub Pure Platino. Hier räkeln sich Frauen an Gogo-Stangen und bieten nackte Haut gegen Geld.
Pure Platino, schönen guten Abend.
Im Hinterzimmer führt Norman Weber seit 30 Jahren die Geschäfte.
Ich persönlich, ich komme ja jeden Tag her. Und ich nenne das immer so ein bisschen, wenn ich hier ins Bahnhofsviertel reinfahre, Bermuda-Dreieck. Weil hier sind schon viele Leute gekommen und auch untergegangen.
Ob drogenabhängige Touristen, Geschäftsleute oder Anwohner, das Bahnhofsviertel ist voller Gegensätze. Und jeder hat andere Ansprüche an das Viertel.
Selina Rust hat sich im Frankfurter Bahnhofsviertel umgesehen. Zusammen mit unserem Kollegen Ilias Metsch hat sie darüber eine 30-minütige Fernsehreportage gedreht. 24 Stunden Bahnhofsviertel, Hipster, Junkies und grüne Soße. So heißt die Reportage. Zu sehen ist sie in der ARD-Mediathek. Und das war die Sendung HR Info Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt es übrigens auch als Podcast im Internet auf hr-inforadio.de. Ihnen ein schönes Wochenende.